Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ich glaube, du hast mir mindestens zwei Dinge voraus.
Welche?
Erstens, ich glaube, du hast ein paar mehr Follower als ich, ein paar hunderttausend. Aber damit kann ich leben. Aber der zweite Punkt, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das langfristig so gut finde, weil du warst schon mal auf dem Oktoberfest und ich noch nie.
Ja, ich war sogar mehrfach schon auf dem Oktoberfest, ja.
Ja, lohnt sich das denn?
Ja, boah, ist es halt, also Ballermann auf Deutsch, ja, also okay. Das ist schon interessant und vielleicht ein bisschen besser angezogen, weil alle irgendwie in Dirndl und Lederhosen rumlaufen.
Ja.
Also weiß ich, ob man jetzt da was verpasst hat, aber ja, kann man sich mal anschauen, ist schon, sagen wir von der Logistik her und so weiter. Also ich beneide auf jeden Fall die Kellner und Kellnerinnen nicht nur ums Trinkgeld, um das Steuerfreie.
Ja, bei 15 Euro pro Maß, da gibt man schon mal schnell 20, oder? Wie ist das dann mit dem Trinkgeld?
Ja, also 20 habe ich jetzt, glaube ich, nie gegeben. Aber klar, die verdienen schon ordentlich was. Aber müssen ja auch die Speisen und die Getränke selbst praktisch kaufen und werden dann praktisch die werden am sogenannten Bedienungsgeld dann beteiligt, und das Bedienungsgeld darf man nicht mit dem Trinkgeld verwechseln. Das Bedienungsgeld ist nämlich steuerpflichtig. Und dann werden die praktisch abgerechnet von dem jeweiligen Zelt, also was weiß ich, bekommen da irgendwie 9%, ja, kann man Provision sagen, ja, und das Bedienungsgeld ist eben dann steuerpflichtig, und das freiwillig vom Gast dann gegebene Trinkgeld, das ist dann steuerfrei, und das übersteigt oft auch praktisch dieses Bedienungsgeld, also das eine muss versteuert werden und das andere ist dann eben brutto gleich netto, und das können schon mal mehrere tausend Euro sein, wenn jetzt jemand da 16 Wiesentage arbeitet. Interessantes Ökosystem da. Und man muss sagen, es läuft. Also wenn du da irgendwie so ein Bier bestellst, ja, dann ist es innerhalb von einer Minute da. Also ist schon Wahnsinn.
Okay, ja, interessant. Und meinst du, die sind dann angestellt oder sind das dann freiberufliche Kellnerinnen?
Ich glaube, die sind kurzfristig beschäftigt, meines Wissens nach, ja, um auch die Sozialabgaben zu sparen. Ja. Die festzählt wird, das wäre ja auch nicht blöd. Da frage ich mich natürlich schon, ja, wenn ich da die Sachen auf eigenes Risiko irgendwie kaufe, ja, so, und dann auch nicht erstattet bekomme, wenn ich es irgendwie runterfallen lasse, ist das nicht eine unternehmerische Tätigkeit, dann müsste man da eigentlich ein Gewerbe anmelden, ja. Aber wird wohl, glaube ich, da werden, glaube ich, zwei Augen zugedrückt. Also falls hier jemand zuhört, der beim Oktoberfest gekellnert hat, kann er mal fragen. Aber ich meine, die sind kurzfristig beschäftigt, dann angestellt, bekommen dann das Bedienungsgeld oder die Provision dann für die Speisen und Getränke dann vom Festzeltwirt oder Wirtin ausbezahlt. Und klar, das Trinkgeld, was ja primär auch bar gegeben wird, kann man dann steuerfrei behalten. Aber gerne mal Bezug nehmen an podcast@steuerversum.de, falls da jemand die letzten 16 Tage da am Oktoberfest gewerkelt hatte.
Aber würde mich auch interessieren. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Aber das mit dem Feedback zum Podcast, das klappt ja ganz gut. Uns hören uns ja hier richtig renommierte Leute zu. Ein Rechtsanwalt hat letzte Woche sehr gut aufgepasst, als wir über das Thema der Arbeitsverträge gesprochen haben. Da habe ich doch tatsächlich gesagt, dass ein gültiger Arbeitsvertrag ja nur rechtsgültig zustande kommen kann, wenn er in Schriftform verfasst wird. Aktuell das ist natürlich so nicht richtig. Der kann natürlich auch jetzt einfach so mündlich geschlossen werden. Also wir beide, Fabian, wenn du willst, kannst du mich jetzt einstellen, hier live im Podcast. Das wäre dann auch ein wirksamer Arbeitsvertrag.
Auf Minijob-Basis vielleicht. Ja. Hast du schon einen Minijob, Christian?
Tatsächlich noch nicht. Das wäre
ich könnte ja hier anstellen, ne?
Ja. Ich weiß nicht, ob das berufsrechtlich so funktionieren würde, aber ich könnte ja dann dein Syndikus-Steuerberater sein. Das wäre ja vielleicht interessant.
Ja. Also ich will jetzt nicht auf das Vorgespräch eingehen, was wir da besprochen haben. Die Frage, wer da wen berät. Aber sei es mal drum. Oh Mann. Ja, also, wer war bei Minijob? Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ja. Und da wurdest du korrigiert.
Ja, also beim das, also insofern, das habe ich letztes Mal in der Podcast-Folge nicht richtig gesagt, also oder es kam, ich habe es tatsächlich nicht richtig gesagt, ich wollte es aber anders zum Ausdruck bringen. Das ist ja so, dass die Arbeitsverträge jetzt zukünftig digital unterschrieben werden können oder einfach digital miteinander vereinbart werden können. Ja, man muss nicht mehr zwingend einen schriftlichen Arbeitsvertrag dann noch vorhalten. Und dieses mit dem schriftlichen Arbeitsvertrag, das ergibt sich halt aus diesem Nachweisgesetz, das eben sagt, du musst die Arbeitsbedingungen schriftlich in einem schriftlich unterschriebenen, also tatsächlich ausgedruckten Arbeitsvertrag festhalten. Aber nichtsdestotrotz kannst du natürlich arbeitsrechtlich jetzt hier live im Podcast, könntest du mich jetzt einstellen, Fabian, und dieser Arbeitsvertrag würde dann wirksam sein. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich das mit dem Minijob wirklich will, weil ich will ja auch Kündigungsschutz und ich will ja Krankengeld und so weiter, ja, also.
Ja gut, da müssen wir nach dem Podcast nochmal drüber sprechen.
Aber das ist doch so, Fabian, jeder erfolgreiche Unternehmer hat doch dann so sein Haus, sein Auto, seinen Syndikussteuerberater, also musst du echt nochmal überlegen, ob das nicht was für dich wäre.
Ja, schauen wir mal.
Genau. Also um das nochmal klarzustellen, es gibt den Arbeitsvertrag auch ohne, der ist auch wirksam, ohne schriftlich ausgedruckt zu sein, aber man muss ihn dann trotzdem noch vorhalten, aktuell dann in Schriftform, aber das fällt ja dann zum Glück weg. Vielen Dank für für den Hinweis.
Ja, vielen Dank. Also ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ja, auch nicht Christian oder ich. Also von dem her immer gut, wenn irgendwas falsch ist, dass mal darauf hingewiesen werden. Lustig ist es manchmal, wenn es immer darauf hingewiesen werden, aber es war richtig, wie es gesagt wurde.
Ja.
Das ist auch schon passiert. Aber ja, lass uns doch mal so ein bisschen in die Podcast-Folge starten, was so alles im Argen liegt, was so aktuell philosophiert wird, auf was man sich einstellen muss an Gesetzesänderungen etc. pp. Und vielleicht starten wir mal mit dem zweiten Jahressteuergesetz. Ja. Das wurde ja umbenannt in Gesetz zur Fortentwicklung des Steuerrechts und zur Anpassung des Einkommensteuertarifs. Und da soll der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag rückwirkend nochmal angepasst werden. Hintergrund ist, dass vor allem beim Grundfreibetrag das sozialversicherungsrechtliche Existenzminimum ja höher liegt als das steuerrechtliche. Und dieses Auseinanderfallen ist zumindest mal verfassungsrechtlich kritisch. Und jetzt soll der Grundfreibetrag rückwirkend zum 01.01.2024 nochmal angepasst werden von 11.604 Euro um 180 Euro auf dann 11.784 Euro. Und das Ganze soll, also muss erst noch durch Bundestag und Bundesrat, aber damit der Lohnabrechnung Dezember 2024 korrigiert werden. Ja, jo, also ich glaube, muss man machen und wird vermutlich auch so durchgehen, weil ja, sonst sind vielleicht die Einkommensteuerbescheide dann anfechtbar und das vermag man wahrscheinlich zu vermeiden.
Mhm. Und da haben wir uns natürlich schon sehr drüber gefreut, dass es diese Anpassung gibt. Oder gefreut ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben sie natürlich begrüßt. Und wenn man jetzt so ein bisschen die Presse verfolgt hat, dann muss man ja eigentlich feststellen, dass diese Änderung, wie gesagt, eigentlich zu begrüßen ist. Aber gerade für Personen, die vielleicht gar nicht so schlecht verdienen, am Ende trotzdem wahrscheinlich im nächsten Jahr es dann ja dazu kommt, dass sie auf der Lohnabrechnung weniger ausgezahlt bekommen, weil, obwohl die Steuer sinkt, die Sozialversicherungsbeiträge steigen werden oder die einfach auch von höheren Einkommen noch einbehalten werden. So ist zumindest jetzt erstmal der Plan und das wäre natürlich irgendwie verrückt, wenn man einerseits sagt, okay, wir müssen wegen der kalten Progression hier das den Steuertarif verschieben, weil einfach, obwohl hier vielleicht Gehaltserhöhungen stattgefunden haben, man kann sich ja trotzdem nicht mehr leisten, ja, weil eben dann ein höherer Steuertarif greift und durch die Inflation alles irgendwie teurer geworden ist und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass das wieder klargezogen wird und dass man mehr Netto hat, um ja nicht heimlich eine Steuererhöhung in den Tarif einzubauen. Und jetzt kommt das.
Ja.
Was sagen wir denn dazu?
Ja, es wird ja ordentlich erhöht. Ja. Krankenversicherung ist aktuell die Beitragsbemessungsgrenze bei 5.175 Euro pro Monat und soll auf 5.512,50 Euro steigen. Also wenn man in dieser Range verdient, wird man vermutlich sogar weniger haben, trotz der steuerlichen Entlastung eben durch die gestiegenen Sozialversicherungsbeiträge. Genauso bei der Rentenversicherung. Da gibt es aktuell noch zwei Beitragsbemessungsgrenzen. Einmal Ost 7.450 Euro und einmal West 7.550 Euro. Und das soll jetzt auf 8.050 Euro ansteigen. Auch ordentlich. Ich habe da einen LinkedIn-Beitrag dazu gemacht und da scheiden sich die Geister. Viele vermuten, dass dann mehr in die private Krankenversicherung wechseln werden. Da kommen wir aber auch noch dazu, da wird es auch teurer. Und viele sind auch der Meinung, die Gutverdiener sollen halt mehr beitragen, was ich überhaupt nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sehen, also auch in den Gehaltssphären hat man natürlich enorme Steuern- und Sozialabgabenbelastungen. Und dann ist ja die Frage, ob man die Leute noch mehr belasten will, weil gerade wenn man jetzt in dieser Range verdient, ich meine, wenn du jetzt, sagen wir mal, du verdienst 5.500 Euro, dann bist du voll drin, sowohl dann künftig bei der Krankenversicherung als auch bei der Rentenversicherung. Ja, das ist dann auch nicht mehr so. Also man denkt immer 5.500 Euro brutto, aber sei mal Alleinverdiener und hab mal ein Kind und bin da nicht verheiratet und die Freundin kümmert sich ums Kind. Ja, also das ist nicht mehr so, dass man da also das wahnsinnige Luxusleben lebt, insbesondere in der Großstadt nicht. Ja, ich finde es kritisch. Es wird auch so immer so ein bisschen zu positiv verkauft. Ja, also ich bin jetzt mal gespannt, was da noch so kommen wird. Ja, aber es ist schon nicht so angenehm, vor allem wenn man in dieser Range verdient, wenn man vielleicht 5.000 oder 400 Euro verdient, ja, ist ärgerlich.
Also ich glaube auch, dass natürlich hier, ich habe einen interessanten Artikel dazu gelesen von Bert Rürup, der ist ja Ökonom und ich meine auch SPD-Mitglied und der hat im Handelsblatt dazu geschrieben, dass das ja eigentlich gar nicht so schlimm sei mit den höheren Beitragsbemessungsgrenzen, dann zahlt man halt mehr ein in die Versicherung, aber man bekommt ja dann auch mehr Leistungen, wie zum Beispiel höheres Krankengeld. Aber ich glaube, das ist nicht so richtig bis zu Ende gerechnet, weil das natürlich für diejenigen, die die Versicherung tragen, wenn die jetzt die Wahl hätten, das freiwillig einzuzahlen oder nicht, würden sich, glaube ich, 99,9% dafür entscheiden, das eben nicht einzuzahlen und das Geld eigenständig zu verwalten oder eigenständig vorzusorgen für so einen Krankheitsfall, würde ich zumindest mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen. Also das glaube ich jetzt nicht, dass das im Sinne der Versicherten ist, diese Erhöhung. Und er hat auch noch ausgeführt, dass bei der Rentenversicherung ist es ja so, dass dadurch, dass jetzt dann die Beiträge für die Gutverdiener dann ja, die Beitragseinzahlungen steigen ja, weil einfach die Grenze hochgesetzt wird. Ja, man muss halt zukünftig bis 8.050 Euro dann bis zu diesem Verdienst Rentenversicherungsbeiträge zahlen. Und damit erwirbt man natürlich auch höhere Ansprüche auf Auszahlung einer Rente. Und jetzt hat er natürlich auch gesagt, okay, aber gerade die Gutverdienenden sind ja auch die mit der statistisch am längsten zu erwartenden Lebenserwartung. Das heißt, am Ende tut sich die Rentenversicherung hier vielleicht gar keinen so großen Gefallen, wenn sie jetzt einfach noch, sie kriegt zwar mehr Geld, ja, darf es aber irgendwie nicht wirklich sinnvoll am Kapitalmarkt anlegen. Das heißt, sie verwaltet es einfach nur, ohne groß Zinsen erwirtschaften zu können. Und muss dann dafür eben später mal noch viel mehr Beiträge auszahlen an Personen, die wahrscheinlich auch noch lange leben, sodass das eigentlich auch jetzt nicht unbedingt das beste Geschäft für die Rentenversicherung ist. Also hier könnte man vielleicht sagen, okay, da haben dann diejenigen, die jetzt noch mehr in die Rente einzahlen, mehr davon. Aber auch das, diese These würde ich jetzt nicht so sehr unterstützen, weil, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, ich bin ziemlich sicher, dass ja irgendwann die Rentenversicherung doch nochmal reformiert werden muss und es da zu Rentenkürzungen kommen muss eigentlich, ich habe jetzt, kann das nicht finanzmathematisch durchrechnen, aber eigentlich, wenn man so die Demografie und so betrachtet, das wüsste ich jetzt nicht, wie das dann in langfristig anders gehen soll. Ich glaube, die Regierung hat schon eine Idee, wie es sonst anders gehen soll, nämlich durch die steigenden Beiträge weiter. Können wir gleich nochmal drauf sprechen, aber ich bin mir sicher, ich würde da jetzt nicht drauf wetten, dass dieser Rentenanspruch, den man da jetzt vielleicht sich erhofft, dass der wirklich in 20, 30 Jahren wirklich so kommt. Also da wäre ich irgendwie unsicher.
Ja, da bin ich auch unsicher. Ja, gesetzliche Krankenversicherung wird auch teurer und zwar ordentlich. Ja, da erhöhen viele die Zusatzbeiträge. Ja, also was sagst du dazu?
Tja, das ist sicherlich was irgendwie viele Gründe hat. Ja, ich glaube, viel Corona-Lasten noch und da gibt's die Kosten gibt es halt einfach im Gesundheitssystem. Und ich stelle mir natürlich da aber auch die Frage, ob es da, das Ergebnis ist ja jetzt immer, die Beiträge steigen, ja, also hier irgendwie 0,75%, das sind ja diese Zusatzbeiträge, ne, die da immer steigen, die man jetzt schon hat, und die werden halt einfach sich erhöhen in den nächsten Jahren. Hier die DAK-Gesundheit hat ausgerechnet, in den nächsten 10 Jahren werden die um 3 Prozentpunkte steigen. Ja, also den Beitrag, den man von seinem Gehalt dann in die Krankenversicherung zahlt. Dasselbe, so, also ähnliche Probleme gibt es dann natürlich bei der Pflegeversicherung. Die soll auch um 0, oder man geht davon aus, dass die einfach steigen muss, um das Loch irgendwie zu stopfen, was es da gibt, um 0,25%. Da hast du schon gesagt, na gut, man kann ja, wenn man gut verdient oder selbstständig ist, in die private Krankenversicherung wechseln. Aber auch da wird mit einem Beitragsanstieg gerechnet. Und das ist jetzt natürlich nicht mein Metier, um jetzt sagen zu können, was ist jetzt die Lösung. Aber das ist jetzt hier so richtig Stammtischmanier, ne? Wenn ich mal mit Ärzten spreche, die jetzt hier zum Beispiel auch Mandant von mir sind, dann sagen die halt, ja, keine Ahnung, es ist halt wie so ein Flatrate-System, wo es überhaupt nicht für den Patienten einen gewissen Anreiz gibt, irgendwie mit den Ressourcen wirtschaftlich umzugehen, ja, sondern du kannst halt zum Arzt gehen, wie du willst, musst nichts dazu zahlen. Und der Arzt kriegt halt nur sein Kontingent und wenn das aufgebraucht ist, behandelt er die Patienten letztendlich umsonst und es gibt da vielleicht auch manche, wo man sagen könnte, hey, wenn du da jetzt ein paar Euro dazu zahlen müsstest, würdest du dir das vielleicht überlegen, ob du diesen Termin jetzt wahrnimmst, ja. Weiß ich nicht, das hatten wir ja auch schon mal hier mit dieser Pauschale, die man da zahlen musste, wenn man den Arzt aufgesucht hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal Lösungen sein könnten, über die man nachdenken könnte. Mhm. Ich habe auch mal gelesen, wie das Schweden macht mit dem Krankengeld. Ja, da war ich irgendwie auch überrascht. Schweden gilt ja jetzt hier auch nicht als turbokapitalistisches Land, so wie die USA oder so, ja. Aber wenn man zum Beispiel in Schweden krank ist, dann gibt es wohl am ersten Krankheitstag erstmal kein Krankengeld. Der gilt als Karenztag, an dem man keinen Lohn erhält. Und dann ab dem zweiten Krankheitstag zahlt der Arbeitgeber 80% des Gehaltes, ja. Und ab dem 15. Tag, also schon irgendwie nach 2 Wochen, gibt es dann so eine Art Krankengeld, was dann von der Krankenkasse gezahlt wird. Aber das sind auch nur 80%. Und jetzt, wenn man mal guckt, wie es in Deutschland ist, ja, da, achso, und nochmal ganz kurz am Abschluss zu Schweden. Und dann ist es eben auch stark gedeckelt. Also ich meine, das sind so 100 Euro am Tag, die man da maximal bekommt, wenn man dann mehr als 15 Tage krank ist. Und in Deutschland ist es ja irgendwie anders. Da kriegst du ja erstmal 6 Wochen vollen Lohn und erst dann fällst du ins Krankengeld, wo die Zahlung natürlich dann gekürzt wird. Aber die Krankenstände sind ja hoch und vielleicht liegt es ja auch daran, dass man eben erstmal 6 Wochen das volle Gehalt bekommt. Vielleicht wäre das ja auch anders, wenn es da eher zu einer Kürzung käme, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also erstens das und zweitens, was mir noch größere Sorgen macht, ja, ist die Rentenversicherung. Ja.
Oh ja.
Weil da ist ja aktuell, sind Sachen geplant, wo ich mir dann denke, okay, bald werden wir gefühlt alle oder die Hälfte der Steuereinnahmen brauchen, um die Rentenversicherung zu decken, weil da hat man ja ordentlich was vor, die Rentenhöhe soll ja so stabilisiert werden, wie es man nennt, dass der Beitragssatz einerseits ja enorm steigen soll. Also geplant mal bis 2028 von aktuell 18,6% auf dann 20% und bis 2035 sogar auf 22,3%. Und da muss man dazu sagen, dass ja der Beitragssatz das eine ist, aber aktuell gehen schon über 100 Milliarden Euro jedes Jahr von den Steuergeldern, also abseits der Sozialversicherung und deren Beiträge, jetzt schon in die gesetzliche Rentenversicherung. Und ja, die Frage wird sein, wenn man das so stabilisieren möchte, ja, also das Rentenniveau immer noch, sage ich mal, bei, ich glaube, 48% ist dann die Rentenhöhe im Verhältnis zum Nettolohn, zumindest wenn man 45 Jahre gearbeitet hat. Wenn man das so beibehalten will, ja, braucht man ja also gut die Hälfte, sage ich mal, der Steuereinnahmen bald für die Rentenversicherung. Mhm.
Ja, irgendwie kann das, ich weiß nicht, ich glaube, da darf die FDP einfach nicht zustimmen zu diesem Gesetz jetzt, ne? Die haben sich das ja so ein bisschen abkaufen lassen mit dieser Aktienrente, die man dann gleichzeitig einführt, aber also das ist schon wirklich wie
das war ein gefährlicher Deal, ja, aus meiner Sicht. Dieses Rentenpaket 2, diese Stabilisierung der Beitragssätze gegen die Aktienrente. Ja. Also, das ist die Frage, was mehr schädigt, weil am Ende die Aktienrente, also sehr geplant, ein sogenanntes Generationenkapital heißt, glaube ich, offiziell aufzubauen und so ein, ja, kein, ich würde jetzt mal sagen, amerikanisches Modell, aber im Gegensatz zu den Amerikanern, wo es dieses 401k-Modell gibt, ist es ja eine sehr, sehr abgespeckte Version und auch ja ein anderer Mechanismus. Man so, will eben einen Kapitalstock in der gesetzlichen Rentenversicherung aufbauen. Man startet damit 12 Milliarden Euro, die dann irgendwie am Kapitalmarkt angelegt werden sollen und dann soll es auf 200 Milliarden Euro innerhalb von 10 Jahren aufgestockt werden, ja, aber wenn man jetzt, sag ich mal, das sieht, ja, und dann die andere Seite, dieses Rentenpaket 2 mit der klassischen, will ich es mal nennen, Stabilisierung der Rentenversicherung, dann ist es ein teurer Deal, weil beim Rentenpaket 2 braucht man Unmengen an Kapital, was man dann nicht mehr hat, ja, irgendwie um das anderweitig vielleicht in ja, Bildung, Forschung, Entwicklung, was auch immer, was zu investieren. Ja, also schwierig aus meiner Sicht.
Mhm. Und ich meine, wir haben ja da schon oft drüber gesprochen, die Durchschnittsabgabenbelastung eines Single-Arbeitnehmers in Deutschland kommt jetzt darauf an, ne, ob der Single ist, Familie hat oder so, ist ja bei knapp 40%, im Zweifel sogar etwas darüber. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass du dann jetzt also noch höhere Krankenversicherungsbeiträge hast, da haben wir gerade von 3% in den nächsten 10 Jahren gesprochen, dann gibt es Pflegeversicherung, gut, kleine Zuschläge, ja, irgendwas 0,75% oder um die 1% kommt da vielleicht noch dazu. Und dann hast du jetzt zusätzlich noch die Rentenversicherungsbeiträge, die steigen sollen, jetzt also zunächst um 1,4% und später dann nochmal um 2,3%. Das heißt, auf diese jetzt ja schon echt bescheidene Arbeitsanreizsituation mit den hohen Abgaben, die ja, wo man ja jetzt überall liest, wo sich viele Ökonomen einig sind, das sind eigentlich die nicht so die besten Anreize, hier Leistung zu zeigen. Das verschlechterst du halt noch mehr, diese Anreize, weil diese Beiträge einfach noch weiter steigen. Gut, jetzt könnte man wieder sagen, die Beitragsbelastung teilt sich ja zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf, jeder trägt die Hälfte, aber auch die Arbeitgeber sind ja nicht blöd und rechnen nach und sagen dann halt, okay, entweder will ich dann mehr Leistung sehen von dem Mitarbeiter oder ich stelle ihn vielleicht halt gar nicht mehr ein, weil es vielleicht auch die KI besser kann oder so, weiß ich nicht, ja. Also das ist irgendwie, geht absolut nicht in die richtige Richtung. Viele sind ja da auch besorgt, wie das dann weitergehen soll oder was da so die Langfristperspektive ist, ja, und dass man das auch so schulterzuckend jetzt hinnimmt und da nicht weiter drüber diskutiert, finde ich irgendwie auch problematisch,
ja,
oder?
Ich finde, dass die Sozialabgaben, ich glaube, das blickt auch keiner so richtig, was das für Summen sind und wie instabil dieses System jetzt schon ist. Also ist ja nicht so, dass jetzt die Rentner und Rentnerinnen, die jetzt schon Rente bekommen, sagen, wow, so viel Rente, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Obwohl sie zumindest zum Teil, was ich 45 Jahre gearbeitet haben. Und das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen. Wie stellt man das Sozialsystem so auf, dass es nicht so teuer wird, ja, dass man so unglaubliche Steuermittel und auch von den Sozialversicherungen braucht, um das intakt zu halten. Also wenn das so weitergeht, Beitragsgarantien etc. pp., dann wird man wirklich viel Steuermittel und auch hohe Sozialbeiträge brauchen, weil sonst klappt das alles nicht. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man jetzt, also die Rechnungen sind ja da, wenn man jetzt die Hälfte der Steuereinnahmen irgendwann mal für die Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung braucht. So, da hat man halt noch nichts für die arbeitende Bevölkerung und auch nichts für die Jugend getan. Mhm. Ja, also ist aus meiner Sicht kritisch.
Ja, ja, genau. Ist halt auch, einer in der Presse hat mal geschrieben, man sollte halt auch das Thema Rente, also die jüngeren Leute sollen sich natürlich auch gern für den Klimaschutz einsetzen, aber vielleicht auch das Thema Rente nicht vergessen, weil natürlich jetzt sich die Frage wirklich gestellt werden muss, wenn man jetzt irgendwie 20 ist oder so, kann man da selber noch irgendwie was von erwarten, wenn man jetzt eigentlich die ganze Zeit nur einzahlt, um andere dann auszuzahlen und hinter einem kommt dann nicht mehr viel, ja. an neuen Personen, die dann für mich dann einzahlen. Also es wäre ja toll, wenn man vielleicht, ich glaube, das ist aktuell völlig utopisch, aber so ein kapitalgedecktes System ist doch wirklich viel vorzuziehen gegenüber so einem System, was jetzt zwar solidarisch ist, okay, aber wenn halt die Demografie da nicht mehr zu passt, kannst du ja nicht so ein System aufrechterhalten, was überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, weil sich das Verhältnis alte zu junge Menschen so stark geändert hat.
Ja, ich meine, es soll ja mit dem Generationenkapital zumindest anteilig was kommen, aber 12 Milliarden Euro und erst jetzt angefangen, weiß ich, ob das langfristig irgendwie auffangen kann. Ja. Ja.
Aber was denkst du, wer wäre so tollkühn, als Politiker jetzt in den Wahlkampf zu gehen und zu sagen, ich erhöhe das Renteneintrittsalter, um das Problem vielleicht zu lösen oder deutlich zu entkräften?
Naja, wahrscheinlich keiner, weil natürlich die Rentner und Rentnerinnen natürlich auch eine maßgebliche Wählergruppe darstellen. Ist halt sehr viel Politik und man sieht es auch, also dieses geplante hier Rentenpaket 2, wenn man das dann tauscht wieder gegen das Generationenkapital, also um mal Christian Lindner in meinem eigenen Video zu zitieren, so ist Politik, hat er mal gemeint bei der Meldepflicht für nationale Steuergestaltung, dass man halt, ja, er hat es nicht so genannt, ich nenne es jetzt einfach mal so einen Viehhandel macht. Aber wie du sagst, normalerweise, wenn halt, also müsste man im Renteneintrittsalter hoch oder vielleicht Beitragsbemessungsgrenze auch für andere Berufsgruppen. Ja.
Oh, was sagst du da?
Nicht für die Unternehmer und Unternehmerinnen, nur für die Beamten.
Ja, gut, da wird man sich vielleicht auch gar nicht so verschließen dürfen, ja, also das ist natürlich hier auch so ein bisschen, man ist ja vielleicht auch so ein bisschen privilegiert, dass bestimmte Berufsgruppen, zu denen auch Steuerberater zählen, dann so ihre eigenen Versorgungswerke haben, die ja schon so eine gewisse Kapitaldeckung dann auch mitbringen. Ich kriege da zumindest auch immer geschickt, wie die Anlagen in welchen Renditen, in welchen Assetklassen die eben angelegt sind, da sind eben auch viel Immobilien dabei und Aktien und so, ja, also das sind dann, hat schon mal einen anderen Geschmack, als wenn man das jetzt eben nur in irgendwelche ganz sicheren Anleihen anlegen darf, aber ich glaube, das System aufzubrechen ist auch herausfordernd, ne? Und wenn, sollte ja vielleicht eine Lösung eher sein, dass alle irgendwie so ein kapitalgedecktes System bekommen, als wenn man jetzt die schon ein sinnvolles System sich irgendwie erarbeitet haben, diese bestimmten Berufsgruppen, da jetzt rauszieht und alle in das schlechte System holen, warum machen wir nicht das schlechte System irgendwie anders, ne? Und sagen, vielleicht sollte man dieses Kapitalgedeckte auch den Arbeitnehmern einfach zukommen lassen.
Ja, ab 2035 soll ja das Generationenkapital jährlich 10 Milliarden zur Finanzierung von den Rentenausgaben beitragen, aber ist natürlich im Gesamtkontext ja vernachlässigbar. Ja. Was man natürlich noch machen kann als Arbeitnehmer oder auch als Arbeitgeber ist Betriebsrenten. Da gibt es jetzt auch ein zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz, was das Bundeskabinett beschlossen hat. Und da soll die betriebliche Altersvorsorgung ausgebaut werden und auch mehr, da sind wir beim Thema Beschäftigten, zugänglich gemacht werden.
Mhm. Ja, da gibt es dann Förderbeiträge, die steigen, ja, von 288 Euro auf 360 Euro. Und man kann, meine ich, auch bis zu einem höheren Einkommen dann zukünftig, die Einkommensgrenze steigt, bis zu der man diese Förderung bekommt, auf 2718 Euro. Boah, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich so der große Wurf ist, ja. Da will man, und ich glaube, auch alle sind so ein bisschen abgeschreckt von Riester- und Rürup-Renten. Das war ja doch schon eine ganz schöne, eine Abzocke ist vielleicht zu viel gesagt, aber einfach schlechtes Investment, schlecht aufgebaut. Also ich beobachte sowas nur vom Seitenrand, ehrlich gesagt. Ich nehme das jetzt auch gar nicht so bei meinen Beratungen groß mit auf, weil ich irgendwie denke, diese geförderten Systeme da, ich weiß nicht, also da bin ich skeptisch. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch als großen Wurf siehst, aber das wird es, glaube ich, auch nicht retten.
Nee, ich meine, was ganz nett ist, ist die private Aktienrente, also praktisch gefördertes ETF-Sparen, aber da mit 600 Euro irgendwie Zuschuss ist das alles ja sehr, sehr überschaubar. Aber das ist mal eine, das soll ja auch kommen, dass wenn man privat in ein sogenanntes Altersvorsorgedepot spart, ja, dass man dann zumindest ein bisschen was vom Staat noch zusätzlich bekommt, auch wenn man jetzt wenig bis gar nichts verdient, zum Beispiel auch wenn man studiert oder Berufsanfänger ist, soll es auch nochmal eine Förderung geben. Das soll ab 2026 kommen. Und wenn man es dann praktisch bis 65 Jahre in diesem Altersvorsorgedepot lässt, sind die Erträge steuerfrei. Man bekommt eben eine Förderung von 20%, eben aber maximal diese 600 € pro Jahr, also 50 € im Monat, ist jetzt nicht so der Knaller. Man muss mindestens 120 € einzahlen. Ja, ganz nett, aber das ist aber die förderfähige Sparrate. Wenn man das mal umrechnet, ist aber bei 250 € pro Monat. Habe ich auch mal in einem Reel, was relativ viral gegangen ist, ich glaube knapp 1 Million Aufrufe, kritisiert. Top-Kommentar ist übrigens vom Bundesfinanzministerium. Kann man sich mal angucken. Ich suche es mal kurz zum Spaß raus.
Spiel mal ab.
Ist es denn? Soll ich mal live hier abspielen? Ich spiele es nicht ab, weil, glaube ich, das ist mehr oder minder genau dasselbe, was ich gerade gesagt habe, außer ich habe mir jetzt versprochen.
Okay. Dann aber den Top-Kommentar vom BMF, den will ich natürlich
wissen. Ja. Über 1000 Likes, Top-Kommentar. Ja, im Bundesfinanzministerium haben wir den Gesetzentwurf genau dazu entwickelt und schon bald gibt es weitere Details. Unseren Vorschlag hast du aber schon treffend zusammengefasst. Aha, sehr gut. Freut uns, dass er bei dir auf Zustimmung stößt, Steuerfabi. Ja, sagen wir so, am Ende, ich weiß nicht, ob Sie das Video zu Ende geguckt haben, am Ende sagen wir, hätte die Fördersumme höher setzen können, weil 250 € pro Monat, ja, ist zwar gut, aber wird wahrscheinlich auch nicht komplett die Rentenlücke schließen können. Ne? Wenn man das auch die Inflation mit reinberechnet. Aber gut, vielleicht gibt es ja mal eine höhere Fördersumme, vielleicht gibt es mal mehr Förderung. Das finde ich eigentlich ganz gut, so den Ansatz. Da sind auch Optionen und unsere Kryptowährung, alles Mögliche sind da ausgenommen. Also wirklich sehr grundsolide, beispielsweise weltweit gestreute ETFs sind dann in diesem Altersvorsorgedepot förderfähig. Wie es dann aussehen wird, bei Riester und Rürup war immer so ein bisschen das Problem, die Kosten Versicherungsmantel und so weiter. Ich hoffe, dass das dann einfach geht. Also ich will jetzt hier keine Anbieter nennen von Neobrokern, aber dass man halt da vielleicht auch so ein extra Depot hat oder ein extra Konto dann in der App, wo dann einfach das einzahlen kann, dann kannst du es halt nicht verkaufen. Ja, oder wenn du es verkaufen willst, ist halt die Förderung weg. Also das sollte man schon schauen, dass man das auch über eine App machen kann und jetzt nicht nochmal 18 Seiten irgendwie Papierformulare als Antrag. Das muss schon, sagen wir, zeitgemäß sein.
Und die Förderung kriegst du dann über die Steuererklärung oder wird die dann direkt dem Depotwert zugebucht? Weißt du, wie das laufen soll?
Das ist eine gute Frage. Also da gibt es, glaube ich, noch keinen finalen Weg. Ich glaube, es wird über die Steuererklärung vermutlich gehen. Andererseits müssen halt dann diejenigen dann eine Steuererklärung machen. Wäre vielleicht sinnvoll, man würde es irgendwie so gestalten. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, aber also mein Ideal, ich sag jetzt mal, komm mal, ich mache jetzt einfach mal so, wie würde es der Steuerfabi machen? Ich bin ja nächste Woche beim Festival für Finanzbildung. Wenn das hier jemand aus dem Bundesfinanzministerium hört, kann er mich gerne auf der Bühne zu meinem Vorschlag ansprechen. Ja? Also der Steuerfabi wird es folgendermaßen machen. Der Steuerfabi wird sagen, okay, wir geben das frei, auch für ganz normale, sagen wir, Banken oder Neobroker oder was auch immer, und hat dann praktisch ein extra Konto, ein Altersvorsorgedepot. Da spart man dann, was weiß ich, ein MSCI World ETF-Sparplan rein. So, da weiß man dann, okay, wenn man es halt dann rausnimmt, sind die Förderungen weg. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, jetzt habe ich gerade nochmal selber meinen Vorschlag nachher, also mein ursprünglicher Vorschlag, den ich gerade bringen wollte, dass man es direkt dem Konto dann gut schreibt. Ja, da habe ich mir so gedacht, okay, ja, eigentlich wäre es so ganz komfortabel. Andererseits, wenn natürlich die Sache gekündigt wird, ja, wobei man könnte es machen, dann müsste halt der Teil eingefroren worden.
Du kriegst es dann zurück, ja.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen aus der Vergangenheit, dass man es vielleicht doch über die Steuerbescheide dann macht. Aber es sollte einfach sein, weil ich glaube auch viele, ja, da ist ja die Frage, wer verdient damit? Und aus meiner Sicht sollten da halt nicht viele Leute mitverdienen. Klar, dass irgendwie für die Infrastruktur so irgendwie, wie jetzt bei normalen ETFs ja auch, so, was weiß ich, dann Kickback oder irgendwie, was weiß ich, ein paar Euro Ordergebühren, ist ja okay, aber sollte halt schon kostengünstig sein, dass es sich ja langfristiger lohnt, weil das unterschätzen immer viele, die Kosten sind ein maßgeblicher Renditefaktor.
Auf jeden Fall.
Und ich hoffe und appelliere, dass das so einfach wie möglich umgesetzt wird, das Altersvorsorgedepot. Ja.
Mhm. Okay, schauen wir mal, wir werden nochmal drüber sprechen.
Ja, spätestens wenn die Gesetze, ich meine, das ist ja auch alles, also es ist alles noch nicht final durch Bundestag und Bundesrat und schon gar nicht verkündet, aber ja, so ist es. Also vielleicht hört uns hier jemand zu, der da, ja, ich habe vielleicht noch eine Anmerkung, wenn man eh gerade da ist, vielleicht hört hier jemand zu, der wirklich Einfluss hat, ja, so. Bei den Landwirten. Ja, ist jetzt ein anderes Thema. Ja, jetzt haben wir jetzt so gedanklich das abgeschlossen, aber eines haben wir noch loswerden. Bei den Landwirten gibt es ja einen Durchschnittssatz. Ja, das soll gesenkt werden von 9% aktuell auf 8,4%. Und es soll laut Jahressteuergesetz am Tag der Verkündung des Gesetzes, nach der Verkündung des Gesetzes passieren. Das heißt, wenn es am 18. Dezember beschlossen wird, gilt er ab dem 19. Dezember, was ja okay ist, aber es soll auch einen neuen ab 2025 geben, neuen Steuersatz von dann 7,8%. Und dann kann es sein, dass wegen ein paar Tage zweimal der Steuersatz geändert werden muss und zweimal die Landwirte hier irgendwie das umstellen müssen. Also vielleicht, falls hier jemand Mächtiges zuhört, könnte man vielleicht überlegen, ob man da auf die Zwischenabsenkung auf 8,4% verzichtet und gleich aufs neue Jahr geht, weil wegen irgendwie ein paar Tagen, ja, ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ja.
Zumal die Landwirte, glaube ich, wirklich riesige Schwierigkeiten haben, einen Steuerberater zu finden. Ich weiß nicht, wie es dir ging in deiner Ausbildung und im Steuerrecht. Das Thema Land- und Forstwirtschaft ist ja für viele, die sich mit Steuerrecht beschäftigen, so ein Thema, das schaut man sich für die Prüfung mal an, aber dann hat man da nie wieder was mit zu tun. Ich kann das auch echt zum Beispiel überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, diesen Vieheinheiten und dann da irgendwie das Zählen und irgendwelche. So, das heißt, die meisten können es gar nicht. Ja.
Sind 0,74 Einheiten oder eine Kuh ist 0,74 Einheiten, glaube ich.
Ja. Siehst du, da weißt du schon mehr als ich, ja?
Ja. Naja, weiß ich, vielleicht stimmt es auch nicht. Guck, ich google das mal. Ja.
Aber das, also ich erlebe das schon wirklich ganz oft, wie auch dann Landwirte bei uns sich melden und sagen, hey, wir finden einfach keinen Steuerberater, der das irgendwie macht, kann und dann auch noch gut. Aber wir können es halt auch nicht, ja. Und dann noch sowas, das höre ich jetzt zwar auch zum ersten Mal, also danke für den Hinweis, Fabian, das wusste ich gar nicht, dass das so ein Problem ist, aber das wäre natürlich wirklich dramatisch in so einer Situation, wo man auch noch Schwierigkeiten hat, da entsprechende Berater zu finden, die das dann für einen umsetzen.
Also Jungvieh, 1 bis 2 Jahre alt, 0,74 Einheiten, ne? Aber ich gar nicht so schlecht.
Und was ist dann, die 4 Einheiten werden dann irgendwie bewertet mit einem Wert und dann kommt der Steuersatz oder so wahrscheinlich, ich weiß gar nicht.
Ja, da gibt es so einen Umrechnungsschlüssel, glaube ich, für Tierbestände nach diesem Futterbedarf, aber also wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung von Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft. Es gibt ja auch wirklich so landwirtschaftliche Buchstellen, die machen da nichts anderes. Also falls uns Landwirte zuhören, da ist es wirklich empfohlen, zu einem Steuerberater oder zu so einer Buchstelle zu gehen, die das können.
Ja.
Weil gehst mal zu einem normalen Steuerberater und sagst hier, was weiß ich, 4 Einheiten oder so. Ja, keine Ahnung. Ja. Aber das wollte ich noch loswerden. Hat jetzt zwar nichts mit den Rentenänderungen und mit den Entlastungen zu tun, aber da es eine Belastung ist, uns aktuelles, ja, ich habe heute noch mit jemand geschrieben aus dem Bundestag und ist immer noch drin, also manche Änderungen, dann machen wir das Bürokratie-Entlastungsgesetz dazu gerne die letzte Folge anhören und dann schafft man sich irgendwie eine Woche später wieder Belastung, also ja, deswegen wollte ich es mal loswerden. Und habe es hier gemacht.
Aber für diejenigen, die das jetzt interessiert hat und die da vielleicht wirklich mitbestimmen, den können wir doch nochmal die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Indem wir noch darauf hinweisen können, dass im November jetzt die Verhandlung anberaumt ist vom Bundesverfassungsgericht zur Frage des Solidaritätszuschlages, ob dieser denn überhaupt noch zulässig ist. Und das ist ja sehr spannend. Da können wir nochmal auf unsere Folge 80 verweisen, der wir da ausführlich drüber gesprochen haben und eigentlich schon die Meinung vertreten haben, dass das nicht mehr so richtig verfassungskonform sein dürfte. Und wenn da auch das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis kommt, ist natürlich auch die Frage, werden die das dann rückwirkend verwerfen, sodass der ganze Soli nicht mehr zulässig ist, ja, der aktuell ja noch erhoben wird, oder dann ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Klammer auf, das ist wahrscheinlich so, ne, dass das jetzt eher nicht rückwirkend sein wird. Das war ja bei der Erbschaftssteuer auch so oder bei der Vermögenssteuer, dass man dann eher gesagt hat, okay, das ist dann ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft nicht mehr zulässig, dieses Gesetz aufrechtzuerhalten. Das wäre, glaube ich, jetzt für die Regierung schon ein großes Problem, wenn das rückwirkend als unzulässig befunden werden würde, dass der Solidaritätszuschlag erhoben werden kann. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf das Urteil, auf das Verfahren.
Yes, ich auch, ja. Ich würde auch gerne ein bisschen Eigenwerbung machen, weil mir ist gerade eingefallen, ich habe einen neuen Newsletter. Eine für Unternehmer und Unternehmerinnen und einer für Angestellte. Der für Angestellte ist einfach zu erreichen unter steuerfabi.de/newsletter. Und der für Unternehmen, muss ich selber mal kurz nachschauen, das muss ich nochmal ein bisschen umprogrammieren, der ist zu erreichen unter steuerfabi.de/newsletter-unternehmen.de. Wir schaffen es bestimmt, diese zwei Links auch unten in die Shownotes zu packen. Dann kann man da mal draufklicken und den Newsletter abonnieren. Kommt wöchentlich. Ja, da will sich der Steuerfabi mal ein bisschen unabhängiger von den ganzen Social-Media-Plattformen aus Übersee machen.
Sehr gut.
Und genau, das noch als Hinweis. Falls jemand, wie gesagt, beim Festival für Finanzbildung ist, nächste Woche, da bin ich auf der Bühne, heißt mit Geld und Verstand, veranstaltet vom Bundesfinanzministerium und vom Bildungsministerium. Ich hoffe, die haben jetzt nicht zu kritisch die Ausführungen gesehen, dass sie mich da wieder von der Bühne schmeißen, aber ich glaube nicht, ja, dafür lebt ja die Demokratie. Genau, also falls jemand da in Berlin rumspringt, dann mich gerne ansprechen. Ich bin auch, weil es ein Speaker jetzt auch zuhört, auch in dieser Speakers Corner dann danach noch. Und genau, ja, so viel zu dem Thema, Christian. Haben wir noch was vergessen?
Nee, sehr schön. Ich habe mich sofort eingetragen in dein Newsletter. Mal schauen, was du mir da so schickst.
Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar.
Alles klar. Dann danke dir. Bis nächste Woche, ja? Mach's gut.
Bis nächste Woche. Ja, ciao, ciao.
Tschüss, ciao.